12.03.24, Israel im Krieg, Tag 158. Heute wieder eine Sonderfolge mit zwei neuen Freunden von mir, die ich heute kennenlernen durfte. Und zwar ein Rap-Duo namens O-Bros. Ich muss ehrlich sagen, ich bin seit vielen Jahren nicht mehr so in der Hip-Hop- und Musik- und Rap-Branche und sowas tätig. Hab diejenigen von euch, die mich ein bisschen gegoogelt haben, sage ich das mal, oder persönlich kennen, die wissen, ich bin als Jugendlicher in diesen Szenen unterwegs gewesen. Alles, was so im Bereich Graffiti und Hip-Hop und Rap und Breakdance und da bin ich rumgegurkt, viele Jahre. Hatte auch viel Spaß, muss ich sagen, aber habe dann Deutschland verlassen, habe in Israel mir eine neue Existenz aufgebaut und seitdem beobachte ich entweder Hip-Hop und Rap und Musik aus der Ferne, was so in Deutschland passiert, oder hin und wieder mal mache ich im Auto das eine oder andere an. Ich habe mir auch schon die O-Bros angehört, also hier eine Empfehlung von mir, hört es euch auch mal an, interessanter, entspannter Rap. Kein wütender Rap, mal was anderes, weil in der Regel, auch aus meiner eigenen Erfahrung, Hip-Hop und Rap ist oft aggressiv, ist oft irgendwie Wut und beleidigend und Hass und über andere herziehen. Und bei den O-Bros ist das was anderes, es ist was Entspanntes, es ist was Positives. Also hört da gerne rein. Und ich bin mit den O-Bros heute in Israel unterwegs gewesen, unter anderem an der Grenze zum Gazastreifen. Und da würde ich direkt vielleicht mal mit einer Eingangsfrage bei dir anfangen, Alex. Was war so dein Eindruck heute, als du an der Südgrenze warst, an der Gaza-Grenze, als du da im israelischen Kibbutz warst, gesehen hast, was am 7. Oktober passiert ist, auch mit Blick rein über die Grenze nach Gaza. Was waren so deine Eindrücke?
Es war unglaublich für mich, weil ich verfolge das Ganze aus Deutschland immer aus der Ferne. Ich bin gefühlt jeden Tag immer am Tickern und schaue, was hier passiert. Und das, ich kenne natürlich alle Videos so. Für mich ist Israel ein krasser Teil meines Lebens, weil ich hier auch ein halbes Jahr gewohnt habe nach dem Abitur. Hier in Jaffo, da wo wir gerade sitzen. Und da jetzt mal in so einem Kibbutz zu sein, das zu sehen, diese Verwüstung und dann die Überlebenden, die Geschichten hören, erzählen zu hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab ein Video, wollte ich an meine Familie schicken und ich hatte dann wirklich einfach auch keine Worte. Also ich wollte dann irgendein Adjektiv benutzen, wie ich es finde, und ich war dann so, ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Es war wirklich einfach sehr böse, was da passiert ist und was man da gesehen hat, und sehr eindrucksvoll.
Danke, Alex. Und du, Maxi, was hat der 7. Oktober vor 5 Monaten mittlerweile, hat es dein Leben in irgendeiner Weise beeinträchtigt, auch unabhängig von heute? Ich meine, heute bist du vor Ort, guckst dir die Situation an. Wir sitzen jetzt in Jaffo, haben gerade gemeinsam in einem arabischen Restaurant hier gegessen. Heute früh waren wir an der Grenze zum Gazastreifen. Aber ich nehme an, den 7. Oktober kennst du nicht erst seit heute. Hat sich da irgendetwas in den letzten 5 Monaten bei dir im Leben verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich war es so, am 7. Oktober waren wir gerade auf Tour.
Ja.
Und es war wirklich der Anfang von unserer Tour. Wir waren so 3-4 Tage rein. Und es
wir
war
haben in Berlin gespielt.
In Berlin an dem Tag, genau. Und also wir hatten richtig volles Programm, sag ich mal. Und ich hatte da an dem Tag gar nicht so viel Zeit, das richtig mitzukriegen. Und dann erst ein paar Tage später hatte ich so richtig Luft, mich mal damit zu beschäftigen, und ich konnte nicht aufhören, mir die Sachen anzusehen. Ich war so unglaublich schockiert.
Wir waren immer im Tourbus nach den Konzerten, haben wir dann noch 1-2 Stunden im Tourbus immer die ganzen Videos angeschaut aus Israel und die Berichte.
Und ich habe einfach gemerkt, das hat so viel mit mir gemacht. Ich hatte Albträume, die ich so gar nicht kenne von mir, weil ich mit diesem Bösen, was man in diesen Bildern gesehen hat, einfach... Damit muss man erstmal klarkommen. Und ich bin jemand, ich will auch nicht so sehr mich davon distanzieren, wenn ich was sehe. Ich will eigentlich, dass es was mit mir macht, weil was ist es sonst wert, sage ich mal, aus menschlicher Sicht. Und habe aber da zum ersten Mal so richtig stark in meinem Leben gemerkt, okay, ein Stück weit, ich muss mich davon distanzieren, so emotional, seelisch. Weil es mich sonst zu sehr fertig macht. Und jetzt, als ich gestern dann hier war und mir dachte so, boah, morgen geht's an Gazastreifen, morgen sehen wir Kibbutzim, die komplett zerstört wurden, angegriffen wurden, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mich dem einfach komplett stellen. Und das war was, wo ich mich eben gestern Abend drauf eingestellt habe und es ist gut, weil heute, das hat einfach anders gehittet. Also wirklich keine Worte.
Und wenn ihr so, ja, ich meine, der 7. Oktober hat ja für viele das Leben auf den Kopf gestellt, also für mich persönlich sowieso. Ich bin seit dem 7. Oktober in Uniform unterwegs, bin plötzlich als Sprecher der Armee Tag und Nacht seit Monaten, habe ich mir so nicht vorgestellt. Also am 6. Oktober hätte er mich gefragt, wie mein 7. Oktober und danach aussehen wird, hätte ich eine ganz andere Antwort gegeben. Also für mich hat sich persönlich sehr viel geändert. Aber ich bin halt in dieser Situation hier in Israel zwischen Krieg und Frieden, zwischen Freund und Feind, bin ich seit vielen, vielen Jahren unterwegs. War früher auch mal Sprecher der Armee und habe allgemein hier mit dieser Situation, habe auch ein Buch geschrieben, ein Friedensbuch, Shalom Habibi, wo ich halt auch über einerseits das halb leere Glas schreibe, also von Feinden, andererseits über das halb volle Glas von Freunden und auch Frieden. Und hier die Frage an euch beide, ich meine, vor dem 7. Oktober habt ihr euch ja auch für Israel interessiert. Was war denn euer Eindruck aus Deutschland, wenn ihr nach Israel geguckt habt, was Israel so in dieser Region so durchmacht, ob es überhaupt eine Chance für Frieden gibt, wie so die Nachbarschaft hier ist? Das sind große Fragen, ne? Aber ganz offen und natürlich, was geht euch da durch den Kopf?
Also ich sag mal ehrlich, also als ich damals hier in Israel war, ein halbes Jahr, habe ich mich auch immer mit der Frage beschäftigt, so kann es überhaupt einen Frieden geben, und ich bin mir da gar nicht so sicher. Und auch so diese klassische Zwei-Staaten-Lösung, die dann immer vom Ausland, von Deutschland her, so ich immer zu Ohren bekomme, da bin ich immer sehr skeptisch, weil ich einfach nicht sehe, wie das realistisch umsetzbar ist hier in den Ländern, und auch ja die Menschen vor Ort ja größtenteils auch nicht ganz die realistische Umsetzbarkeit davon sehen. Und mein Bruder und ich, wir sind ja auch vom christlichen Glauben kommen wir her, das ist ja auch immer ein Teil unserer Musik. Deswegen bin ich grundsätzlich kein Freund von Rache. So, ich denke, dass viele Probleme in dieser Region auch daher kommen durch diese klassische Spirale der Vergeltung, die sich hier einfach seit mittlerweile Jahren, im Jahrhundert schon so immer weiter angehäuft hat. Und ich bin eigentlich der Letzte, der sagt, man muss jetzt einfach vergelten. Aber jetzt, was im 7. Oktober passiert ist, das hat dann auch wenig mehr mit Vergeltung zu tun, sondern man muss halt hier irgendwie gewährleisten, Sicherheit für diesen Staat. Und der 7. Oktober hat wirklich jedem Zweifler hoffentlich klar gemacht, das hat sich jetzt auch wieder fast schon ein bisschen verändert, dass die Hamas einfach keinen Frieden möchte. Und
das, wen wundert's? Also das steht ja auch in deren Charta, das ist ja nichts Neues. Also das sollte eigentlich niemanden wundern.
Aber dennoch war ja die Welt einfach davon überrascht, dass sie das auch wirklich in die Tat umsetzen. Ich denke, viele, also jeder war am Ende von dieser Brutalität einfach überrascht. Und wenn eine Seite einfach definitiv keinen Frieden will, sondern den Tod des anderen, dann ist einfach auch Frieden nicht möglich. Und trotzdem ist das trotzdem Krieg, und du hast zivile Opfer und du hast Menschen, die auch vielleicht nicht beteiligt waren, die darunter jetzt leiden, die sterben, die hungern. Und das bricht mir jetzt auch aus christlicher Sicht das Herz. Deswegen am Ende ist es ein auch moralisches Dilemma. Ja.
Also es ist ja wirklich, es ist übel, weil ich werde ja auch immer wieder gefragt, du Arie, Hamas kannst in die Tonne hauen, das wissen wir, islamischer Dschihad, müssen wir gar nicht drüber reden, der Name sagt schon alles, aber gibt es denn da irgendwelche anderen Organisationen, irgendwelche Oppositionellen, mit denen man eventuell doch Frieden erreichen kann? Mhm. Und da tut es mir leid, weil ich dann irgendwie sehr pessimistisch wirke, weil ich dann immer sage, nee, leider nicht. Das ist irgendwie eine Art Lose-Lose-Situation, wo egal welcher palästinensischen Organisation wir versuchen, in die Augen zu gucken, sie uns eigentlich nicht in die Augen gucken wollen, sondern sie wollen uns anspucken im besten Fall, und im Worst Case wollen sie uns abschlachten. Das ist die Realität, so wie ich es persönlich jetzt mittlerweile auch wirklich wahrnehme, besonders seit dem 7. Oktober. Das soll nicht heißen, dass jeder Palästinenser und auch nicht jeder Zivilist so denkt. Aber im Endeffekt hat auch damals im Nazireich keine Rolle gespielt, was irgendein Klausi auf irgendeinem, in irgendeinem Landhaus irgendwo in Bayreuth gedacht hat. Das hat doch niemand gejuckt, sondern es im Endeffekt spielt eine Rolle, was die Führungen dieser von Diktaturen, was die sich erhoffen. Und wenn wir da ganz klar und offen und direkt reden, das ist mein Eindruck, gibt es leider derzeit auf der Gegenseite nicht viel positive Zeichen. Es gibt auch auf der palästinensischen Seite keine wirkliche Also niemand hat sich groß, weder hier in Ramallah bei der PA, also in den palästinensischen Autonomiegebieten, noch in der palästinensischen Diaspora hat sich niemand klar und deutlich der Hamas in den Weg gestellt. Und da fragt man sich, wie kommt das? Wie kann man so ein krasses Massaker an Frauen und Kindern und Vergewaltigungen und Misshandlungen und Körperteile zerstückeln und Babys verbrennen? Wie kann man das irgendwie in irgendeiner Weise rechtfertigen und tolerieren?
Du hältst uns hier das Handy hin.
Boah, das ist eine gute Frage.
Also,
ich weiß, was sollen wir das wissen?
Ja, also, das ist das Spannende. Ne? Wie kann man sowas nachvollziehen?
Ich glaube, aus menschlicher Sicht ist es, wie du sagst, komplett irrational. Ich weiß nur, dass es ein Pattern ist, was ja nicht neu ist, sondern was sich eigentlich seit Jahrtausenden so durch die Geschichte zieht mit dem jüdischen Volk, dass das jüdische Volk eigentlich nirgendwo, dass niemand dem jüdischen Volk ein Zuhause geben wollte, dass niemand, egal wo sie waren, gab es immer durch alle Zeiten an eigentlich jedem Ort auch Antisemitismus und Judenhass und Judenverfolgung. In ganz unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, nicht immer wie bei den Judenpogromen und im Nazireich und bei der Shoah natürlich, aber
es ist halt nicht rational irgendwie. Wenn man sich dann auch heute so im Zweiten Weltkrieg anschaut, was die Deutschen da gemacht haben, wenn man sich anschaut, jetzt rein kriegstaktisch, wie viel Ressourcen und Gelder und Aufwand draufgegangen ist, um irgendwie diese Shoah voranzutreiben, da denkt man sich ja heute aus strategischer Sicht, wie verblendet und irrational war das? Und ich muss auch ganz sagen, das ist eine offene Frage für mich, so wie, also eine Erklärung dieses Antisemitismus ist für mich jetzt als aus christlicher Sicht, sage ich mal, macht es dann schon ein bisschen Sinn, weil ich da auch etwas Übernatürliches, sowas Spirituelles drin sehe, so etwas ja gegen das Volk Gottes so, aber auch aus anderen Gründen ist es schwer zu erklären, finde ich, und hat mit Rationalität sehr wenig zu tun, und das wird ja zurzeit auch klar, auch in der ganzen Welt, finde ich die Diskussion um den Krieg hier ziemlich biased mittlerweile leider, also sehr verdreht an manchen Ecken, obwohl ich am Anfang sehr hoffnungsvoll war, also die ersten Tage war ich,
sah ja echt gut aus.
Dachte ich so, krass, hier wird mal auch, hier werden Dinge benannt, das hat sich gefühlt schon sehr verändert.
Ja, also es hat sich tatsächlich verändert. Erst heute habe ich von einer Freundin aus Berlin ein WhatsApp bekommen, wo sie mir geschrieben hat, schau mal hier, seit 5 Monaten wird Israel jeden Tag aus dem Libanon beschossen. Auch heute, während wir hier sitzen in Jaffo, sind ungefähr 100 Raketen aus dem Libanon auf Israel abgeschossen worden. Und die Meldung beim Deutschlandfunk war, was sie mir weitergeleitet hat, war, ja, es gab Beschuss aus dem Libanon, aber es gab keine Verletzten, kein Schaden wurde angerichtet, weil Israel in dem Sinne, entweder sind die Raketen auf offene Felder oder das Iron Dome hat geklärt, aber es galt, dieser Angriff aus dem Libanon kam als Reaktion auf den vorangegangenen israelischen Beschuss. Das im Deutschlandfunk hat mir die Freundin von mir aus Berlin weitergegeben und hat gesagt, guck mal, was hier los ist. 5 Monate lang werden wir beschossen und es wird jetzt schon verdreht. Jetzt schon wirkt es so, wenn man jetzt genau zuguckt, als wenn Israel eigentlich der Übeltäter auch im Norden ist. Und da fragt man sich, was ist auch mit der Berichterstattung los? Wie kommt es, dass nach wenigen Tagen oder Wochen, spätestens nach 1-2 Monaten, sich das Blatt so extrem gekippt hat, dass mittlerweile kaum noch irgendwie der Fokus auf die israelischen Geiseln liegt oder die Ursache oder die Hamas, sondern einzig und allein auf die humanitäre Situation der Palästinenser im Gazastreifen, womit ich ja kein Problem hätte, wenn man das Problem beim Namen nennen würde, dass die palästinensische Führung schuld ist und nur sie an der Situation im Gazastreifen. Doch das wird nicht gemacht. Es wird teilweise offen gelassen und der Zuschauer hat dann im Gefühl, naja, die Israelis greifen dort an, die sind schuld.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, der 7. Oktober ist in den letzten Monaten, wenn ich jetzt so die deutschen Medien verfolgt habe, ist da gar nicht mehr genannt worden. Also auch das Wort Hamas wird gar nicht mehr genannt. Es geht irgendwie Israel und das palästinensische Volk. Und das, wenn man die beiden gegenüberstellt, dann hat man natürlich eine Narrativ, was natürlich jemandem erstmal verleiten wird, ja okay, hier wird ein überstarker Gegner schlachtet Zivilbevölkerung ab, aber die Wahrheit ist ja, dass die Hamas ja noch ein Player da drin ist, der oft gar nicht mehr genannt wird. Und
ein weiterer Teil der Wahrheit ist ja, dass Israel ja surrounded ist von starken Playern. Also das wird ja da auch ständig
ausgeblendet
und vernachlässigt in der Berichterstattung, was ich auch wieder, wo ich einfach sagen muss, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich kann es nicht erklären.
Da kann man nur spekulieren, warum die Medien, also die Gründe dahinter, das ist das, was ich meine. Da kann man viel spekulieren. Das ist, glaube ich, eben auch irgendwie eine Irrationalität an manchen Ecken.
Vielen Ecken.
Und ja, auch diese Spirale von, ja, das ist jetzt, also die Hisbollah reagiert auf Israel. Klar, aus deren Sicht so ist es irgendwie verständlich, das Narrativ. Und aus israelischer Sicht ist natürlich auch verständlich, dass jeder Angriff auch lediglich eine Reaktion ist. Das ist die Spirale, die ich vorhin meinte. Und dann muss man sich halt hinschauen, okay, hinsetzen und schauen, auch historisch, was sind denn die Fakten? Wer hat denn welche Friedensabkommen vorangetrieben und wer hat denn Friedensabkommen ausgeschlagen und da muss und oder wer hat die Kriege begonnen? Und dann, und das ist das, was ich dann auch damals gemacht habe, habe mich hingesetzt, ja okay, wer will denn hier wirklich Frieden und wer will denn den Krieg oder ich sag mal from the river to the sea, Palestine will be free of Jews. Und dann musste ich schon zum Schluss kommen, da gibt's eine Seite, die auf jeden Fall eher den Krieg möchte als die andere.
Ja, es ist im Endeffekt habe ich auch heute im Gespräch, haben wir kurz drüber geredet. Im Endeffekt wird einem von der Welt immer wieder gesagt, ihr müsst jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung eingehen. Das ist die einzige Lösung. Ich habe auch viele Jahre an diese Zwei-Staaten-Lösung geglaubt. Ich glaube prinzipiell und theoretisch nach wie vor daran, weil ich der Ansicht bin, dass wir sind hier, die Palästinenser sind hier. Sie werden nirgendwo hingehen, wir werden nirgendwo hingehen und zusammen klappt es nicht. Also lieber Seite an Seite. So. Am besten Seite an Seite in Freundschaft und Frieden. Mhm. Und wenn nicht in Freundschaft und Frieden, dann in meinetwegen Zäune und Mauern drumherum, sie dort, wir hier, fertig. Problem ist, dass ich im Gefühl habe, dass jeden Zentimeter, den wir abgegeben haben in den letzten Jahrzehnten, dass aus Land für Frieden, wie man es sich vorgestellt hat, immer Land für Terror wurde. Ob wir den Gazastreifen verlassen haben oder den Libanon verlassen haben. Sogar in Teilen der Sinai-Halbinsel haben sich auch Terrorideologien, das heißt beduinische Clans, die jetzt dem IS ideologisch angehören und auch im Westjordanland, wo wir nach den Oslo-Verträgen in den 90ern die A-Gebiete, auch dort, das ist ja auch alles Jenin und Nablus und Tulkarim, Terroristen machen sich in jedem Zentimeter, den Israel verlässt, breit. Und das gibt einem natürlich das Gefühl, ein Stück weit, so wie es aussieht, mit Blick in die Zukunft, müssen wir immer irgendwie vorbereitet sein, uns zu verteidigen. Das heißt, ich kann mir beim besten Willen, ich persönlich, Arie, kann mir nicht vorstellen, dass wir als Juden hier in unserer eigenen Heimat jemals wirklich in Ruhe gelassen werden. Das ist mein Eindruck. Was ist euer Eindruck?
Ja, das hängt natürlich stark mit der Frage zusammen, die du uns am Anfang schon gestellt hast, ob wir glauben, dass es jemals hier Frieden geben kann. Und ich glaube persönlich aus menschlicher, rein rationaler Sicht betrachtet, wahrscheinlich nicht. Wenn es nicht zu einem ganz radikalen Umdenken kommt in der Ideologie der Hamas und ähnlicher Terrorgruppen, die ja in ihrer Ideologie an allererster Stelle, also das ist ja, wodurch sie sich eigentlich legitimieren, die meisten dieser Gruppen, und definieren und auch legitimieren, dass ihr Hauptziel ist, das jüdische Volk zu vernichten. Und wie will man denn mit so jemandem Also Seite an Seite in Frieden leben, das kann ich mir kaum vorstellen.
Und das Problem ist ja auch eben, also der erste Impuls wäre ja, okay, das ist ein Führungsproblem, also man müsste schauen, man müsste eine Führung austauschen, das ist ja auch erstmal der erste logische Schritt, das ist ja auch immer wieder mal an verschiedenen Teilen versucht worden oder wir hatten ja, genau, ich befürchte halt mittlerweile, das ist halt kein Führungsproblem mehr, sondern hier haben wir ein strukturelles, systematisch, also ein Problem in den Köpfen einer gesamten, mehrerer Generationen. Und das zu lösen, ist einfach verdammt schwer. Und da bin ich auch deiner Meinung zu sagen, ich bin strukturell, theoretisch für eine Zwei-Staaten-Lösung, aber die realistische Umsetzung, ich sehe einfach noch keinen Weg. Und ich bin ein großer Optimist normalerweise.
Du, ich bin auch ein Optimist. Also ich versuche auch, soweit es geht, immer das halb volle Glas zu sehen. Also die positiven Dinge. Allein, dass wir hier in Jaffa in einem arabischen Restaurant sitzen, obwohl natürlich, was passiert ist, tief sitzt, bin ich auch als Sprecher der Armee, ich habe absolut kein Problem damit, in einem arabischen Restaurant zu sitzen.
Also ich meine, an Israel siehst du ja auch, dass die Koexistenz voll funktioniert. Ich meine, wir haben in Israel ca. 20% arabische Bevölkerung und da siehst du ja, dass das zu weiten Teilen wirklich gut klappt. Und das ist was einem tatsächlich Hoffnung geben kann. Hier ist ein demokratisches System, es gibt arabische Parteien und das ist ja auch was viele in Deutschland gar nicht wissen oder wahrhaben wollen, dass viele Muslime hier in Freiheit leben und auch in Wohlstand und auch in Sicherheit. Klar, im Westjordanland hat man eine kritischere Situation, aber das kann einem Hoffnung geben, auf jeden Fall.
Ja, also prinzipiell würde ich ganz klar behaupten, dass die Araber in Israel besser leben in Israel als in jedem Ort um Israel herum. Ganz klar, im Libanon, Syrien, Ägypten, Jordanien, in all diesen Ländern, Irak, Afghanistan, Iran, all diesen Ländern ist das Leben teilweise wirklich unzumutbar, weil die Führungen dort entweder diktatorisch drauf sind oder irgendwelche Terroristen, die Menschen haben dort absolut keine Freiheiten und hier in Israel hast du halt arabische Parteien, du hast arabische Krankenhauschefs, du hast arabische Polizei, Abteilungsleiter, du hast Araber in allen möglichen, du hast bekannte Journalisten, die arabisch sind, du hast bekannte Ärzte, ich glaube um die 70-80% der Apotheker in Israel sind Araber. Da funktioniert es, ja, es kann funktionieren und das gibt natürlich auch Hoffnung. Doch trotzdem, wenn wir auch in die Diaspora gucken, also zum Beispiel die Palästinenser in Deutschland, die Araber in Deutschland auch, da herrscht teilweise eine Wut und ein Hass, wie ich es auf Social Media jeden Tag irgendwie mitbekomme. Da ist die Frage an euch natürlich zum einen, was ist euer Eindruck jetzt, ihr seid jetzt seit einem Tag da, was ist euer Eindruck jetzt, dieser erste Tag in Israel? Und als zweite Frage direkt, was ist euer Eindruck, wie es in Deutschland gerade auf der Straße und allgemein ist in Sachen Thema Juden und Israel und Nahe Osten?
Also hier in Israel ist auf jeden Fall ganz anders. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal hier und das Gefühl ist ein ganz anderes Gefühl, definitiv. Auch wenn man mit den Menschen redet, in den Köpfen ist es halt eingebrannt. Für die Menschen ist der 7. Oktober einfach immer noch nicht vorbei gefühlt. So. Auch verständlicherweise, alle sind traumatisiert, haben irgendwen verloren. Dementsprechend ist es hier natürlich eine... Und trotzdem... Also es ist irgendwie eine verzweifelte Situation, eine sehr gespannte Situation und trotzdem ist auch Optimismus zu spüren, finde ich. Also klar, wir waren jetzt erst 24 Stunden hier, mit so vielen Leuten habe ich noch nicht geredet, aber Optimismus ist da und ich glaube, der ist dem jüdischen Volk auch, läuft durch die Blutadern so. Sonst, ja. sonst hätte man das gar nicht starten können, so ein Unternehmen überhaupt hier mitten in der Wüste einen neuen Staat zu gründen damals. Und dann gegen die ganzen feindlichen Nachbarn all die Jahrzehnte sich zu wehren und erfolgreich zu wehren.
Ja, also heute auch mit den Leuten, mit denen wir geredet haben, oft am Ende, auch die, die wirklich Opfer wurden oder auch Helden vom 7. Oktober, haben eigentlich immer am Ende noch ein optimistisches Wort gesagt, haben gesagt, we are here to stay, this is our homeland, wir werden hier nicht gehen und wir lieben dieses Land. Und das sieht man auch, finde ich. Also ich finde jetzt als Deutscher, ich merke, die Israelis, die lieben dieses Land und die rücken auch zusammen in dieser Situation natürlich. Und ja, zu deiner Frage, wie es in Deutschland ist, ich nehme da Unterschiedliches wahr. Also ich bin an sich, kenne ich immer noch nicht wenige Leute, die den Rückhalt zu Israel nach wie vor bestätigen und sagen, wir stehen dahinter. Aber du hast in Deutschland natürlich mittlerweile schon viel, auch auf Social Media, der Propagandakrieg, den verliert Israel komplett. Also unter jedem Reel, das ich anschaue, von irgendwelchen Comedians steht Free Palestine oder irgendwelche sogar noch schlimmeren, also wirklich schlimme Parolen. Und leider gibt es einfach viel zu wenige Leute, die sich, oder viel zu viele Leute, die einfach keine Ahnung haben von dem, was hier abgeht und die sich dann von so simplen Narrativen von irgendwie, ja, hier kommt eine kolonialistische jüdische Macht rein und nimmt den anderen das Land weg und terrorisiert die jetzt. Das ist ja so das Narrativ und das ist an sich ja sehr leicht zu erzählen und leicht zu glauben, aber wenn man halt die Geschichte anschaut, merkt man, ach, das entspricht gar nicht der Wahrheit. Und da kenne ich schon viel zu viele Leute, die da reinfallen drauf. Und dann hast du natürlich in Deutschland mittlerweile auch einfach auch eine Menge Einwanderer hier aus arabisch stammigen Ländern. Und da merkst du dann auch, dass diese Menschen ganz klar eine anti-israelische Prägung mitbringen. Das ist ja mittlerweile auch auf Demos immer wieder klar geworden.
Also es ist tatsächlich so, dass ich auch immer wieder, wenn ich mich so ein bisschen auf Diskussionen auf Social Media einlasse, wird mir immer wieder auch von Arabischstämmigen oft vorgehalten, ihr seid 1945 nach dem Holocaust, seid ihr hergekommen, habt das Land den Palästinensern weggenommen, also ihr habt geraubt und ihr gehört hier eigentlich gar nicht her, ihr habt nichts was mit diesem Land und dann schreibe ich manchmal zurück, du, sag mal ganz ehrlich, König David, sagt dir was? So 3000 Jahre her? Nö, kenne ich nicht. Und Jesus war ja auch mal ein Jude, der kommt auch genau von hier. Das heißt, der jüdische Ursprung kommt genau von hier. Und nicht nur, dass er von hier kommt, sondern wir hatten hier Königreiche. Und im Laufe der 2000 Jahre Diaspora haben immer Juden hier auch gelebt. Seite an Seite mit Christen, mit Arabern, mit Muslimen, mit anderen Gruppierungen. Bis es natürlich 1947 zum Teilungsplan kam. Wo dann die Welt entschieden hat, halbe-halbe. Halb jüdisch, halb arabisch. Die Juden haben ja gesagt, die Araber haben nein gesagt. Und the rest is history leider, ja, eine traurige History, wir hätten heute ganz woanders sein können und hätten hier eigentlich eine schöne Seite an Seite in Freundschaft haben können. Ihr seht, so wie es hier funktioniert hat, wir haben hier noch auf dem Tisch Baklava, schön süßes Gebäck, wir haben, das ist jetzt hier ein bisschen so, geht ein bisschen auf den Magen, ne? So um die Uhrzeit, ihr könnt es euch noch erlauben, ihr seid noch fit, ich weniger, aber es könnte wirklich schöner sein und ich hoffe, dass es besser wird und ich denke, jeder Einsatz zählt und in dem Sinne danke ich auch euch für euren Einsatz. Danke, dass ihr hergekommen seid, dass ihr solidarisch seid, dass ihr die Message dann auch weiterträgt und vor allem, dass ihr hergekommen seid in diesen schwierigen Zeiten nach Israel und an dieser Podcast-Folge teilgenommen habt.
Ist uns echt eine Ehre. Vielen Dank.
Ja, Mann. Alles Gute noch und bleib gesund.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.